Und ich habe einige Diskussionen gehabt, weil ich gesagt habe, dass ich meine Identität jesidisch begreife. Als der Völkermord stattgefunden hat und die Peschmerga weggerannt sind. Und dieser anti-jesidische Rassismus beginnt natürlich schon damit, dass eben auch gesagt wird, dass wir gottlos sind. Dilan, wir sind 11 Kinder. Du kannst dir selber beantworten, warum wir 11 Kinder sind. Meine Mutter wollte immer Jungs. Also das war nicht mit, wie guten Morgen, mein Schatz, wie geht's dir heute? Sondern aufstehen, ab in die Küche. Sie hat die Tür aufgeknallt und hat einfach gestaubsaugt und das Fenster aufgerissen. Das größte Kompliment für meinen Vater war ja immer, Düsen, du bist wie ein Sohn für mich. Und er hat gedacht, das ist voll das Mega-Kompliment.
Und jetzt will ich dich mal fragen, isst du Salat?
Ja, ich esse Lattich, sehr zum Leidwesen meiner Großmutter. Die ist jedes regelmäßig ausgerastet. Ich kenne kein kurdisch oder jesidisches Kind, was nicht auf irgendwelchen Demonstrationen oder Kundgebungen groß geworden ist. Und deswegen Lahmacun, Cola und Fanta war für mich immer diese kurdischen Kundgebungen.
Anti. Was?
Herzlich willkommen zur neunten Folge von Anti-Was. Mein Name ist Dilan und ich freue mich, nach einer viermonatigen Pause wieder neue Folgen veröffentlichen zu können. Heute ist der 14. April 2021, zugleich auch das Neujahrsfest der JesidInnen. Die jesidische Gesellschaft begeht heute ihr Neujahrsfest Chashem Asur. Chashem Asur bedeutet auf Deutsch Roter Mittwoch. Und ist auch einer der ältesten, aber auch wichtigsten Feiertage der JesidInnen und erinnert an die Schöpfung der Erde und die Einheit des Menschen und der Natur. Und woher habe ich diese Information? Hier gehen viele Grüße raus an die Redaktion der Anefe, also Fratnius, denn sie haben einen richtig tollen Artikel darüber veröffentlicht. Vielen, vielen Dank für die tolle Arbeit. Empfehle ich auch jeden, was alles, was kurdisch angeht, kurdische Bewegung, kurdische Organisationen, Rojava oder vier Teilen Kurdistans, irgendwelche Berichte, Newsartikel und so weiter. Echt kann man da, es gibt keine seriöse Quelle auf Deutsch, für mich vor allem als Anefe. Und ja, also ich habe da so ein bisschen gelesen, was da drin stand über Chashem Basur. Es ist so, dass an diesem Tag, klar, ist ein Neujahrsfest, aber so vom Inhalt her ist es so, dass an diesem Tag die ersten Sonnenstrahlen auf die Erde treffen und so beginnt das neue Jahr. Und das Leben erwacht aus einem Winterschlaf. Hört sich sehr interessant an und hört sich auch sehr harmonisch an. Die Jesiden denken daran, dass das Oberhaupt der sieben jesidischen Erzengel Meleke Tawis ist oder Tawisi Melek. Das bedeutet auf Deutsch Gottes Engel. Und an diesem Tag ist Meleke Tawis erstmal auf die Erde hinabgestiegen, um mit Gottes Auftrag die Erde für alle Lebewesen bewohnbar zu machen. Und da Tawisi Melek an jedem Mittwoch zur Erde kommt, um Segen von Spenden und Glückseligkeit zu verbreiten, gilt die Mitte der Woche somit auch als Ruhetag, ähnlich wie Sonntag hier in Deutschland für christliche Gläubige. Und ja, und ich habe auch sehr viel anti-jesidischen Rassismus auch erlebt, gesehen, beobachtet. Und ich habe auch in meiner Arbeit beigebracht bekommen, dass die journalistische Arbeit nicht nur anti-antisemitisch oder anti-rassistisch, anti-kurdisch sein soll, sondern auch anti-alevitisch, anti-jesidisch. Was ist anti-jesidischer Rassismus und was genau, welche Begrifflichkeiten oder welche Witze und so weiter, vielleicht nicht so sehr spezifisch, aber so im großen Ganzen. Ich werde heute darüber mit Düzen Tekkal sprechen. Ich finde, es gibt keine bessere Person, mit der ich darüber sprechen kann, weil Düzen ist auch Journalistin und hat auch viel Arbeit reingesteckt, ist immer noch dran und ich freue mich darüber. Kurz zu Düzen, für die sie nicht kennen. Düzen ist Autorin, Journalistin und Düzen ist eins von 11 Kindern, ist in Hannover aufgewachsen, hat Politik und Literaturwissenschaft studiert und ist auch Gründerin von der Menschenrechtsorganisation Howard Help und der Initiative German Dream. Und Düzen macht auch die Arbeit, die sie als Journalistin und als Jesidin auch sehr effektiv machen kann. Und zwar, sie berichtet, sie macht Filme, Dokumentarfilme über das Genozid an Jesidinnen. 2014 ist sie sozusagen vor Ort gewesen und hat erlebt, wie der IS in Südkurdistan das jesidische kurdische Volk massakriert hat und hat das Genozid auch dokumentiert in ihrem Dokumentarfilm Hawar 2015. Kam also Hawar, meine Reise in den Genozid, ist 2015 erschienen. Und ja, und zuletzt erschien ein weiterer Dokumentarfilm, Jian, die vergessenen Opfer des IS. Und mehrere Auszeichnungen hat Düzen bekommen. Zuletzt bekam sie für dieses Jahr den Impact of the Diversity Award, Most Influential Woman of the Year. Und ja, also ich glaube, mehr wird Düzen uns dann auch im Gespräch erzählen. Dann fange ich mal gleich an. Hallo, liebe Düzen, Rosh Bash, herzlich willkommen.
Rosh Bash, liebe Dilan, ich freue mich, dass es endlich geklappt hat.
Ja, ich auch, übelst sogar, weil ich unheimlich glücklich bin, dass ich mit dir über, vor allem mit dir und vor allem über ein Thema sprechen kann. Es geht um Jesiden und es geht darum, einfach um in diese Kultur, in diese Ethnogruppe reinzugehen, um zu gucken, so, was ist da überhaupt los, wer sind sie, wer sind wir, wer was machen wir und so weiter. Und aber es ging dann immer leider um Shingal, um Rojava, es ging immer um diesen ganzen Leid und so weiter. Aber ich möchte mal was Schönes mit dir reden.
Dilan, vielen Dank und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass das für mich so der Hauptgrund war, warum ich sofort zugesagt habe, weil ich finde, dass es ein Thema ist, weil es viel zu wenig besprochen wird, weil es viel zu wenig Aufklärung gibt. Also wir wollen heute über anti-jesidischen Rassismus sprechen, während die meisten Menschen noch nicht mal wissen oder wussten bis 2014, dass es Jesiden überhaupt gibt. Das heißt, die Anwesenheit von Jesiden war ja so eine Grundvoraussetzung dafür, überhaupt auch über die Würde dieser Menschen zu sprechen. Und du hast es gerade gesagt, du hast von Shingal gesprochen, du hast von Rojava gesprochen. Du hast davon gesprochen, dass Jesiden immer nur Erwähnung finden im Zusammenhang mit Tragödien und mit Völkermorden. Und das ist, glaube ich, das traurige Schicksal, was die Jesiden haben, dass sie verfolgt werden, seitdem es sie gibt. Also das sind die Erinnerungen, mit denen ich auch als Kind von jesidischen Eltern groß geworden bin, dass wir immer aufpassen sollten. Und ich habe mich immer gefragt, was meinen die denn mit aufpassen? Und ich kann mich erinnern an die Geschichten meiner Großmutter auch immer. Wenn wir rausgegangen sind, kommt heile wieder zurück, kommt sicher zurück, kommt als Jesidinnen zurück. Das wollte sie eigentlich damit sagen. Und das hat natürlich ganz viel mit der jahrhundertelangen Verfolgung zu tun, mit dem, im Grunde genommen Zwang zur Konvertierung und damit, dass Jesiden als vollwertige Menschen jahrhundertelang gar nicht wahrgenommen worden sind, sondern im Gegenteil, sie wurden als Heretikerinnen, als Abgefallene, als Ungläubige, als Teufelsanbeter bezeichnet. Und das war natürlich in den Herkunftsregionen immer auch mit dem Tod verbunden oder mit der Konvertierung. Das heißt, das, was uns dann Jahrhunderte später der IS brutal vorgelebt hat vor wenigen Jahren. Es war etwas, was für die Welt neu war, aber wir Jesiden, wir kennen das nicht anders. Das waren die Geschichten meiner Großmutter, meiner Vorfahren, die plötzlich in Echtzeit wahr geworden sind, in einem Psychokrieg der Digitalisierung. Und die Welt wurde damit eben auch konfrontiert. Und insofern, wie gesagt, sind wir mit diesen Vorurteilen immer aufgewachsen. Und meine Eltern haben uns noch so erzogen, dass es immer war, auch die Sorge, ordnet euch unter, passt euch an, seid nicht so laut, macht keinen Ärger. Wo ich immer dachte, warum soll ich Ärger machen, wenn ich einfach nur über meine Identität sprechen will? Und ich glaube, das Thema Identität ist eines der emotionalsten und wichtigsten Themen im Leben von uns Menschen. Aber ich glaube, und Dilan, das kennst du wahrscheinlich auch als Kurdin, wenn du als Jesidin oder als Kurdin oder als beides, das ist ja, damit beginnt ja schon das Problem der Identität, zur Welt kommst, hast du gar keine andere Möglichkeit, auf dich aufmerksam zu machen, als über diesen Kampf um deine Identität. Denn wenn allein die Tatsache, dass du das bist, was du bist und das, wo du herkommst, in Frage gestellt wird, dann musst du kämpfen, um zu überleben.
Ja, ja. Das ist seid nicht laut, hast du gesagt. Das höre ich auch so oft. Mhm. Und das höre ich auch von meinem Umkreis, dass sie ihren Kindern das beibringen, als wäre das was Schönes, als wäre das was Richtiges. Und ich habe auch einen Podcast gemacht mit meiner Mutter, eine Folge. Da hat sie auch so ein bisschen zugegeben, dass sie damals auch nicht das Perfekte mir beigebracht hat, ne, von in der Erziehung. Das habt deutsche Freunde, ne, und sprecht perfekt Deutsch und integriert euch, geht nicht in Shisha-Bars oder so, geht in einen Sportverein. Also es ist etwas, was mich auch sehr bedrückt, auch als Kind, wenn ich so zurückschaue. Aber jetzt nochmal auf Jesiden zu kommen. Ich habe zum Beispiel als Kind in Celle, habe ich da, wenn ich meine Verwandten besucht habe, habe ich da das erste Mal Jesiden gesehen. Und dann weiß ich aber noch, das wurde so gesagt, so, das sind Jesiden. So, ne? So, und dann wusste ich nicht, so, aber die sprechen Kurdisch, was ist los da? Und das ist später mir bewusst geworden, dieser anti-jesidische Rassismus ist am meisten unter den Kurdinnen verbreitet. Was ist anti-jesidischer Rassismus?
Also ich glaube, wir haben gerade über das Thema Identität gesprochen. Das fängt schon damit an, wenn man Jesiden abspricht, dass sie sich als Jesiden definieren. Und das beginnt damit, dass ähnlich wie bei den Juden, viele Jesiden die Entscheidung für sich getroffen haben, dass sie als Religionsgemeinschaft Jesiden sind, aber eben auch als Ethnie und als Volk. Insbesondere die Jesiden aus dem Irak, aus Armenien und den russischen Gebieten sind da sozusagen sehr klar. Und ich habe einige Diskussionen gehabt, auch gerade in den letzten Jahren, weil ich gesagt habe, dass ich meine Identität jesidisch begreife in erster Linie, aber dass es auch einen kurdischen Teil gibt. Das hat aber bei mir mit meiner Sozialisation zu tun und damit, dass wir Jesiden sind aus der Türkei, und doppelt verfolgt waren, nämlich einmal in der Religion und in der Ethnie. Und das hat mich natürlich sozialisiert. Das heißt, dass alleine die Tatsache, dass ich dann für mich in Anspruch nehme zu sagen, es gibt auch einen Teil von mir, der kurdisch ist, löst natürlich sehr viel Diskussionen aus nach dem Motto, und da ist ja auch was dran, nein, der Verrat hat ja auch da schon begonnen und angefangen. Und ich bin dir sehr dankbar, liebe Dilan, dass du das auch so selbstkritisch und offen ansprichst. Und ich sage mal, der Stachel sitzt tief, insbesondere seit 2014, als der Völkermord stattgefunden hat, vom 2. auf den 3.8. und die Peschmerga weggerannt sind und die Jesiden sozusagen schutzlos ihrem Schicksal selber ausgeliefert waren. Das ist ein Beispiel von Hunderten, das die Jesiden gemacht haben. Und der anti-jesidische Rassismus beginnt ja schon da, wenn die Jesiden das auch benennen, erklären und dann heißt es, ihr seid undankbar. Warum stellt ihr euch so an? Seid doch froh, dass ihr noch lebt. Das heißt, nur ein ruhiger Jeside, der sich unterordnet und sozusagen auch so ein bisschen assimilieren lässt, ist ein guter Jeside? Fragezeichen. Das kann es nicht sein. Und übrigens, das sage ich, obwohl ich mich am meisten mit den Jesiden streite, ne? Also auch um meine Identität. Und trotzdem sage ich, jeder ist das, was er sein will. Und wenn jemand entscheidet, ich bin qua Religion, qua Herkunft, qua Volk jesidisch, dann müssen wir das einfach akzeptieren. Und dieser anti-jesidische Rassismus beginnt natürlich schon damit, dass eben auch gesagt wird, dass wir gottlos sind, dass wir ungläubig sind, dass man bei Jesiden zu Hause nicht essen soll. Ich sag mal, die Art und Weise, wie mit unseren Frauen umgegangen wurde, basiert auch auf anti-jesidischem Rassismus und Entmenschlichung. Denn es hieß, dass die jesidischen Frauen Orgien feiern. Es hieß, dass die jesidischen Frauen leichte Frauen sind. Dass die jesidischen Frauen ungläubig sind, weil sie kein Kopftuch getragen haben. So hat das alles begonnen, ja. Und das waren ja nicht die Fremde, das waren ja die eigenen Nachbarn, die sich auch an unseren Frauen vergangen haben. Und ich sag mal, ich auch als kurdisch-jesidisches Mädchen in einer deutschen Schule bin auch mit diesen Vorurteilen konfrontiert worden beispielsweise. Und das fing dann eben schon damit an, ja, meine Eltern sagen, ihr seid ungläubig und dass ihr an, wie gesagt, an die Hölle glaubt und dass man bei euch nicht essen soll und dass ihr gefährlich seid. Und das kann man unendlich aufzählen. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade an einem sehr wichtigen Scheidepunkt sind. Das ist das, was Jan Ilhan Kizilhan immer sagt. Er sagt, es gibt den roten Völkermord, das ist das, was der IS gemacht hat, das ist eine sehr blutige Angelegenheit gewesen. Es gibt den Weißen, das ist die Resettlement-Politik beispielsweise in der Türkei, die Vertreibungspolitik, dass es heute kaum noch jesidisches Leben gibt von ehemals Millionen Jesiden in der Türkei. Und es gibt die dritte Komponente, das ist nämlich der dritte Völkermord, den wir an uns betreiben, wenn wir die entscheidenden Fragen nicht stellen. Und deswegen ist das natürlich auch angesichts des Völkermordes und wir sind noch mittendrin. Also wir sprechen heute und ich habe heute parallel an das Schicksal einer IS-Überlebenden erinnert, Nejla Mato, die genau auf den Tag genau heute vor 6 Jahren aus IS-Gefangenschaft befreit wurde. Was heißt das, aus IS-Gefangenschaft befreit zu werden als jesidische Frau? Sie ist aus einem Bus gestiegen und der Kiefer war zertrümmert. Sie hatte keine Zähne mehr im Mund. Sie war mehrfach verkauft, versklavt. Sie wurde an europäische IS-Kämpfer verkauft und mehrfach vergewaltigt. Und wir feiern heute ihren Geburtstag, weil das war für sie wie eine Wiedergeburt. Und damit die Saat des IS nicht aufgeht, hat sie immer auch gesagt, das gebe ich denen nicht. Ich lebe weiter, ich bin stärker als der IS. Und das ist das, woran wir arbeiten, auch mit unserem Menschenrechtsverein Hawar, dass wir auch diese Identität mal sichtbar machen, dass wir die Menschen mal daran erinnern, vielleicht auch ein Stück weit damit konfrontieren, dass es uns gibt. Und das ist, wie gesagt, keine einfache Geschichte, weil helfen nie einfach ist. Helfen ist kompliziert, das weißt du auch, Dilan. Und insbesondere in diesem Gebiet und in dieser Region, wir haben ja auch Frauenzentren unten im Irak. Und trotzdem sage ich immer, ich bin durch den Völkermord an den Jesidinnen und Jesiden bin ich sozusagen auch zur Menschenrechtsaktivistin geworden, aber ich bin keine jesidische Aktivistin. Ich bin Aktivistin. Und das heißt für mich dann auch beispielsweise, dass wir ein Frauenzentrum haben, das jesidische Frauen betreut, aber auch muslimische und jesidische und christliche. Und auch das löst natürlich dann schon Diskussionen aus. Aber wir sind davon überzeugt, gerade auch als Augenzeugen und Chronistin eines Völkermords, dass diese Friedensaussöhnung nur beginnen kann mit juristischer Aufarbeitung, aber eben auch mit dem Zusammenbringen aller Akteure und Akteurinnen. Und insofern ist, sage ich mal, Jesidin sein, aber auch Kurdin sein, nehme ich an, nichts für schwache Nerven. So viel ist schon mal klar. Und deswegen, du musst dir halt vorstellen, dass alles das, was ihr an antikurdischem Rassismus durchlebt habt, dass das nochmal gedoppelt wird dann eben durch sozusagen die Religion. Da haben wir wahrscheinlich auch, ähnlich wie das jüdische Volk, das verfolgt wird, seitdem es das gibt, das Binnenverhältnis eben auch zwischen Rassismus und Völkermord und Entmenschlichung. Da kommen sozusagen beide Komponenten zusammen.
Ja. Und vor allem, über Menschen, die zum Beispiel sagen, ich bin Jeside, aber ich bin nur Jeside, keine Kurdin oder kein Kurde, ist für mich immer ein sehr sensibles Thema, wo ich sage, ey Dilan, du haltest jetzt deine Fresse, weil das ist eine Geschichte, das ist da kannst du dich nicht hineinversetzen und das musst du einfach akzeptieren. Und vielleicht ist es ja einfach so. Vielleicht sind nicht alle Jesiden Kurden und vielleicht wissen wir das, vielleicht bekommen wir das irgendwann mal raus und denken dann so, oh, jahrelang haben wir gedacht und so weiter. Deswegen diese
Sensibilität. Und du hast ja gesagt, dass deine Vorfahren Jesiden waren.
Ja, ich habe, also hast du mir ja erzählt, genau. Die sind ursprünglich aus Halep. Mhm. So, und in Halep ist es halt momentan, also ich weiß, dass es in Halep nicht so viele Jesiden gibt, aber man sagt, dass wir aus einer jesidischen Kultur sind. Also Quatsch, dass wir aus einer jesidischen Religion sind, aber dass wir diese Kultur auch immer noch heute behalten. Und das sind so Kleinigkeiten, ne? So zum Beispiel, das Feuer kannst du nicht mit dem Wasser einfach auslöschen. Oder dass Frauen morgens aufstehen und dann schaut man sich die Sonne an und sagt so und betet zur Sonne und so weiter. Aber alles andere ist dann irgendwie so plötzlich muslimisch. So, und dann gehen die beten 5-mal am Tag. So, das hat sich so. Aber ich habe ja eigentlich so später angefangen, mich zu beschäftigen mit der jesidischen Kultur und habe dann so peu à peu immer was mitbekommen, so langsam. Ne? Ich habe so zum Beispiel, darauf werden wir noch kommen, so über das Essen, über die Kultur, über Besuchsempfang und so weiter. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt alles anders ist. Und ich möchte aber ganz kurz noch, bevor wir zur nächsten Frage kommen, wegen dem Frauenzentrum und Hawar und also im Menschenrechtsverein, das alles, dass du das etabliert hast und mit deinen Schwestern auch zusammen. Und ich finde das eine super tolle Arbeit. Ich wünsche, wir hätten die Zeit, dafür, dass wir sehr lange darüber reden, weil das ist sehr wichtig. Und ich finde, du sagst ja, du bist keine jesidische Aktivistin, du bist Aktivistin und genau das aus diesem Grund, aber du hast diesen Kontext, jesidisch-kurdischen Kontext in deiner Arbeit drin. Das finde ich sehr gut, weil wer soll das denn sonst machen? Klar, das müssen die Leute selbst machen. Aber wie fühlst du dich, wenn du angesprochen wirst, nicht als Aktivistin, Journalistin, sondern wenn man dich fragt, ja, Frau Tekkal, erzählen Sie mal, wie ist das, wie wir denken Sie als Jesidin? Findest du, dass deine Expertisen da vorenthalten werden?
Also ich habe schon so das Gefühl, wenn man aus einem bestimmten Kulturkreis kommt, dass das immer gleich so zum eher zum Defizitären, eher zum Problem erklärt wird. Ne? Es fängt ja schon auch an beim Thema Identitätspolitik. Wenn ein alter weißer Mann darüber redet, dann ist das wissenschaftlich fundiert. Wenn wir darüber reden, sind wir zu emotional. Also das merkst du ja schon daran. Und so dreht sich das letztlich dann eben auch weiter. Und natürlich wurde ich dann auch schon in Talkshows angekündigt als kurdisch-jesidische, türkische Journalistin. Und dann frage ich mich auch mal, was ist eine kurdisch-türkische Journalistin und so weiter. Sind schon auch einige Fehler passiert, was aber auch damit zu tun hat, dass wir dieses Selbstverständnis der Einwanderungsgesellschaft, wie wir es aus Kanada, aus Neuseeland, aus Amerika kennen, das hat hier noch nicht so den Platz gefunden. Daran arbeiten wir übrigens tagtäglich. Aber natürlich erlebe ich das auch immer wieder, dass ich auch reduziert werde auf meine Herkunft. Und ich muss dazu sagen, dass ich das aber sozusagen nicht als Makel empfinde, sondern da auch gerne bereit bin, aufzuklären. Und dass ich die alleinige Frage nach meinem, sozusagen, woher ich komme, nicht als rassistisch empfinde. Auch wenn ich jetzt vielleicht damit einigen auf die Füße trete. Aber wir kennen das ja auch im Türkischen, wir kennen es im Kurdischen. Nedelisin, das ist die erste Frage, die einem auch in der Türkei gestellt wird, wenn man sich vorstellt. Und dann will man genau wissen, aus welcher Stadt kommst du, wie heißen deine Eltern, wie bist du aufgewachsen? Und da sozusagen auch das zu unterscheiden, zu differenzieren. Aber wenn das sozusagen so gemeint ist, so, wo kommst du wirklich her, weil Deutsch bist du auf gar keinen Fall, dann haben wir eine Menge zu tun, das ist völlig klar. Aber ich glaube, bevor wir uns überhaupt damit beschäftigen können, was es heutzutage bedeutet, Deutsch zu sein, müssen wir uns auch beschäftigen, und das machst du ja auch ganz, ganz intensiv, und dafür bin ich sehr dankbar, nämlich das Binnenverhältnis auch von Rassismus innerhalb von Migrantenmilieus. Und dass es da sozusagen eben auch ein weiteres Portfolio geben muss, anti-jesidischen Rassismus, anti-alevitischen, anti-aramäischen und eben nicht nur den anti-muslimischen. Das ist natürlich auch Aktivistinnen wie dir zu verdanken, dass dieses Bild auch mal erweitert wird. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich weiß, wie hart das ist. Aber ich glaube, dass wir diese Diskussion auch führen müssen. Und dass ich schon auch glaube, das haben wir vielleicht auch gemeinsam, dass man sich manchmal dann auch in dieser Diskussion ziemlich alleine gefühlt hat, weil unsere heile Welt wurde immer von mehreren Seiten bedroht. Die wurde ja nicht nur von der deutschen Mehrheitsgesellschaft, in Anführungsstrichen, oder von bestimmten Teilen bedroht aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft, um es nochmal deutlicher zu machen, sondern wir haben natürlich auch durch sozusagen Islamisten und Extremisten das Problem auch nochmal von der anderen Seite gehabt. Und da sind wir natürlich nochmal ganz anders sensibilisiert. Und ich glaube, es geht wirklich da auch um Aufarbeitung und um Verantwortung und darum, was ist. Und es ist für mich völlig klar, wenn eine Muslimin diskriminiert wird, dass ich mich vor sie stelle, genauso wie ich auch hoffe, dass sie das Gleiche für mich tut. Also ich glaube, es ist immer auch stärker, wenn Akteure aus anderen Gruppen auch nochmal sich committen und solidarisieren mit denjenigen, die unterdrückt werden, und man das nicht immer selber machen muss. Aber ich sag's nochmal, ich bin verdammt stolz darauf, dass jedes einzelne unserer Projekte, und wir haben mittlerweile 40 Mitarbeiter, das sind schon längst nicht nur die Tekkals, es hätte so sonst niemals geklappt, tagtäglich wirklich morgens aufstehen, auch wenn das jetzt pathetisch klingt, und mit uns gemeinsam versuchen, an einer besseren Welt zu arbeiten, die sozusagen Kriege, Entmenschlichung und Völkermord verhindern soll. Und das machen wir mit unterschiedlichsten Projekten, ob das das Sportprojekt von Tuba ist, die in Köln und auch in Berlin mit ganz unterschiedlichen Mädchen, arabischen, türkischen, kurdischen, deutschen Mädchen Fußballtraining macht, Bildungsprojekte macht. Wir haben unsere Frauenhäuser. Also wir versuchen uns um Lösungsansätze zu kümmern, wenn das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist. Und deswegen, ich kann mir diese Luxusdebatte manchmal nicht erlauben. Also auch den ein oder anderen Twitter-Krieg, wo ich drauf verzichten muss, weil wir sind damit beschäftigt, wirklich, wie gesagt, das zusammenzuflicken. Und wir wissen, dass die Welt nicht schwarz oder weiß ist und dass sie sich auch nicht in 160 Zeichen sozusagen erklären lässt. Das befördert teilweise auch eine Spaltung. Und insofern, wie gesagt, ist das natürlich ein wichtiger Teil unserer Arbeit auch geworden. Aber ich finde es wichtig, dass wir über Schmerz und Wunden und Vulnerabilität reden. Und dazu gehört eben auch anti-jesidischer Rassismus, anti-alevitischer und auch anti-kurdischer.
Eine ganz andere Frage ist mir jetzt so spontan eingefallen. Du hast ja auch Brüder, aber ihr seid ja so viele Mädchen, ne? So Töchter. Und haben deine Eltern oder dein Vater irgendwann mal gesagt so, ja, ich wollte eigentlich auch mehr Jungs oder und merke aber gerade, nee, meine Mädels sind eigentlich besser. Weil das habe ich erlebt und wollte fragen, hast du das auch erlebt?
Dylan, wir sind 11 Kinder. Du kannst dir selber beantworten, warum wir 11 Kinder sind. Meine Mutter wollte immer Jungs und sie hat immer nur Mädchen bekommen. Und sie wollte Jungs, weil sie dachte, dass Jungs mehr wert sind. Ich sage es einfach mal, wie es ist. Und natürlich bin ich sozusagen auch traditionell so groß geworden, dass es schon auch Unterschiede gab. Aber meine Eltern, insbesondere mein Vater, hat sehr schnell gemerkt, dass seine Töchter krasser sind als die Söhne, sage ich mal so. Und ich sage immer, das größte Kompliment für meinen Vater war ja immer, Düsen, du bist wie ein Sohn für mich. Und das, er hat gedacht, das ist voll das Mega-Kompliment. Und ich meine, du kennst, ich liebe ja diese Redewendung bei uns, dass ein Löwe ist, ne? Also weder Mann noch Frau. Und ich sage mal, das ist immer eine Mischung. Ich finde gerade kurdische Väter, auch durch die Politisierung, wir haben schon Glück gehabt. Ich meine, man kann es nicht verallgemeinern. Es gibt immer auch eine toxische Seite, das ist ganz klar. Die will ich auch nicht weg sozusagen reden. Aber es gibt schon auch diesen Kampfgeist. Und dass, wenn man sich dann bewährt, man auch respektiert wird. Aber natürlich war das schon auch nochmal so ein Unterschied. Und ich bin sehr dankbar heute, dass, also wie gesagt, 7 Schwestern, 4 Jungs, dass jeder sozusagen seinen Weg gemacht hat und dass meine Mutter sich in Anführungsstrichen keine Sorgen mehr machen muss. Aber meine Mutter ist eine sehr traditionelle Frau und die interessiert nicht, ob ich irgendwo in der Talkshow eingeladen bin oder das nächste Projekt anschiebe, sondern die fragt natürlich immer noch, wann heiratest du endlich? Das sind die Fragen, die sie interessieren. Und das ist für sie sozusagen auch in ihrem Traditionsverständnis eine Frage der Vollständigkeit. Also, dass sie dann auch immer sagt, wer soll dir das Wasser ans Bett bringen? Wer soll für dich sorgen? Und ich sage, Mama, ich sorge selber für mich, ja? Und dann lacht sie manchmal natürlich auch. Und heute können wir darüber lachen. Warum? Weil wir es irgendwie in Anführungsstrichen geschafft haben. Aber ich möchte auch erinnern an die jungen Frauen, die noch mittendrin sind in diesem Kampf, auf diesem Weg. Und diese Frauen versuchen wir zu unterstützen. Und wir versuchen auch die Eltern zu ermutigen, dass sie diese Bildungswege zugänglich machen sollen. Ich meine, das kennst du selber, Dylan, als ich noch jünger war und selbst als ich in einer anderen Stadt studieren wollte, gab das große Probleme. Wie kannst du unverheiratet in eine andere Stadt gehen? Was sollen die Leute sagen? Und immer dieses, was sollen die Leute sagen? Was sollen die Leute sagen? Irgendwann haben wir Trauma bekommen davon, wo ich auch gesagt habe, kümmert euch nicht darum, was die Leute sagen sollen. Ja, ja, wer sind diese Leute, von denen ihr mal aber meine Mutter so, ja, du hast gut reden und so weiter. Was sind wir denn? Was sind wir, ohne dass die Leute sagen, dass wir gut sind, ne? Und wenn keiner mehr sozusagen das Gefühl hat, dass wir auch eine ehrenhafte Familie sind und so weiter, dann nützt das doch alles nichts. Wollt ihr, dass dein Vater und ich vereinsamen oder was? Ihr geht in eine große, weite Weltgeschichte und wir müssen uns die ganze Zeit erklären. Diese Kämpfe haben wir natürlich auch gehabt, aber ich glaube, die gibt's in vielen Kulturkreisen.
Ich bin auch so froh, dass die jetzige Generation so rebellisch ist und sagt, ist mir scheißegal, was die Leute sagen. Ich würde auch direkt so bei diesem Thema gerne bleiben. Aber eine kleine Frage habe ich noch und dann können wir mal so ein bisschen Smalltalk machen, weil ich habe so das Gefühl, mit dir macht es mehr Spaß, so ein bisschen so privat zu reden, ne? So, ich finde mich auch sehr in deinen Worten. Ich arbeite ja auch mit der kurdischen Presse zusammen und ich habe ganz am Anfang, Ende 2014, wo ich angefangen habe zu arbeiten, da war ja auch der Fall mit Çengel und so, wurde uns als erstes beigebracht, welche Begriffe anti-jesidisch, anti-alevitisch und so weiter sind. Mhm. Wie findest du die Repräsentation oder wie findest du die Erwähnung von Jesiden in verschiedenen Medien? Geht man damit auch achtsam um oder meinst du, manchmal ist es schon ein bisschen übergriffig?
Ja, also ich will mal ein ganz aktuelles Beispiel nennen, über das ich mich sehr geärgert habe. Darüber rede ich heute zum ersten Mal. Und zwar war das in der Zeit Verbrechen. Das ist ein ganz bekanntes Podcast-Format. Und da wurde der Mord an Shilan, einer Jesidin in Deutschland, sozusagen besprochen. Und das war durchzogen von anti-jesidischen Rassismen. Und ich habe deswegen nicht drüber geredet, weil ich das nicht noch reproduzieren wollte. Aber das ist für mich eigentlich, wenn du mir jetzt ganz konkret diese Frage stellst, eigentlich die Antwort, die mir dazu einfällt. Und Das war ein tragischer Fall mit Shilan. Die wurde von ihrem Cousin umgebracht, am helllichten Tage in Hannover in einem Hochzeitssalon. Und ich kannte Shilan, genau 2016. Und ich war mit ihrem Vater 2014 im Irak. Der hat mir dort, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, sehr zur Seite gestanden und sehr, sehr viele Türen geöffnet. Und ich kann mich erinnern, als wir zurückgekommen sind, dass Shilan sich mal bei mir gemeldet hat und gesagt hat, mein Vater findet das so toll, was du machst. Jetzt brauche ich dich. Ich studiere, aber ich wohne nicht in der Stadt, in der ich studiere. Und ich würde mich so freuen, wenn du mich unterstützen würdest und mit meinem Vater redest. Und dann waren wir bei dem Papa zu Hause. Und dann habe ich gesagt, Onkel, du findest das so toll, was wir machen. Und deine Tochter ist aber auch so toll. Und du musst sie unterstützen. Und die kann nicht jeden Tag 4 Stunden Weg auf sich nehmen. Lass sie doch dort wohnen. Und sie ist verantwortungsbewusst. Sie war ein wunderschönes Mädchen, innen und außen. Und dann habe ich von diesem Mord erfahren. Bin auf den WhatsApp-Status von ihr gegangen. Und da stand dann Prüfungsstress. Ich bin gerade am Lernen. Und das war, also für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen. Und der Vater hat damals zu mir gesagt, ich habe Frauen vor IS-Gefangenschaft gerettet im Irak, aber ich konnte meine eigene Tochter in Deutschland nicht retten vor ihrem Mörder. Also dieser Vater ist für mich auch, ich weiß, das Wort Held soll man nicht so oft benutzen, aber der ist für mich wirklich was ganz Besonderes. Also auch im Kampf für die Rechte seiner Tochter und die Verurteilung der Täter, egal wo sie herkommen. Und dieser Podcast, der war sehr einseitig und der war mit ganz vielen Stereotypen behaftet. Und da wurde so getan, als wenn jede Frau, die sozusagen der Religion den Rücken kehrt, sofort umgebracht wird. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwas relativieren will. Ich weiß, dass das Thema Ehrenmorde, was ja ein völlig falscher Begriff ist, ein Thema ist. Ich habe selber Filme darüber gemacht. Also ich gucke da sehr kritisch drauf. Ich weiß, ich habe selber viele traurige Bräute gesehen in meinem Leben, ja, die zwangsverheiratet wurden. Mir muss keiner was erzählen. Aber dann so einen Podcast zu hören, wo viele das, was dort gesagt wird, für bare Münze nehmen, das finde ich gefährlich. Und die Leute, die sich damit auskennen, also unsere Mitarbeiter, Aktivisten, die haben mich dann auch darauf angesprochen und meinten, was wird da erzählt, ja. Und das sind so die Beispiele, wo ich einfach sage, dass ich dankbar bin, dass wir da sind. Und dass wir Widerrede, Gegenrede halten können, dass wir einordnen können. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen noch ein anderes Beispiel mit der Taz, mit einer Journalistin von der Taz gesprochen zum Thema IS-Bräute und wie ich die Berichterstattung finde. Und da habe ich gesagt, dass ich die sehr einseitig finde, die Berichterstattung, und dass die Opfer nicht gefragt werden und dass das ganze Bild sozusagen zum Tragen kommen muss. Ich will damit nur sagen, das sind zwei Beispiele, die zeigen, dass es immer ein ganzes Bild braucht und dass Jesiden und Jesidinnen gehört werden müssen, gezeigt werden müssen. Das habe ich heute Morgen wieder gemacht. Ich habe die Geschichte von Nejla erzählt, um daran zu erinnern, was ihr passiert ist und dass es passiert ist. Darum geht es. Denn es gibt Leute, die das immer noch leugnen. Und das ist eigentlich, finde ich, ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, dass wir unsere Geschichten selber erzählen. Dass wir sie nicht den anderen überlassen, sondern dass wir jetzt sozusagen als diejenigen, die die Wege durchlaufen haben, die eine Stimme bekommen haben, jetzt diese Stimme auch sinnstiftend einsetzen. Ich bin nicht, um Gottes Willen, ne, die Stimme von Jesiden, um Gott oder sowas. Das weiß ich ganz weit von mir. Ich bin auch nicht der Zentralrat der Jesiden. Da bin ich auch, ne? Also wie gesagt, ich mache meine Arbeit. Aber wenn ich gefragt werde zu dem einen oder anderen Thema, dann schildern wir halt unsere Erfahrungswerte. Und das finde ich unheimlich wichtig. Das ist so ähnlich wie bei der Rassismusdebatte und allem anderen, dass wir nicht über uns verhandeln lassen, sondern dass wir selber die Akteure und Akteurinnen sind, um auch aufzuklären, um auch zu korrigieren. Ich möchte den Journalisten noch nicht mal vorwerfen, dass sie das mit Absicht machen, sondern sie übernehmen das auch. Und ich meine, Karl May hat ja in seinem Buch Durchs wilde Kurdistan auch falsch abgeschrieben. Und seitdem dachten alle, dass wir Jesiden an sonst wen glauben. So entsteht das ja. Und das muss man einfach mal gerade rücken. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, denn auch Völkermorde beginnen mit der Entstehung von Feindbildern.
Ich habe in den ersten 8 Folgen das nicht, aber danach, also ich habe im zweiten Staffel sozusagen, habe ich mir vorgenommen, mehr über Essen zu reden, weil ich über diese Corona-Zeit so viel zugenommen habe. Und ich rede unheimlich gerne über Essen. Und ich würde gerne so ein bisschen anfangen. Ich würde auch gerne so mit den Stereotypen anfangen. So, Jesiden essen keine Salate. Und ich kenne da auch so viele Geschichten, Das, also meine ehemalige Mitbewohnerin war Esidin und die hat so unheimlich gerne Geschichten erzählt. So, wir waren einmal irgendwo essen, wir wurden eingeladen als esidischer Verein und dann waren voll viel Salate auf dem Tisch und dann haben wir gedacht, seid ihr verrückt und so. Und sie hat das immer so witzig rübergebracht. Mhm. Und jetzt will ich dich mal fragen, isst du Salat? Mit Salat meine ich natürlich Lattisch.
Ja, ich esse Lattich, sehr zum Leidwesen meiner Großmutter. Die ist jedes regelmäßig ausgerastet. Also da bin ich das erste Mal damit konfrontiert worden, dass das sozusagen verboten ist. Und genau, Salat ist ja zum Glück noch mehr als Lattich. Insofern ist das kein Problem. Aber das mit dem Lattichverbot hatte tatsächlich auch damit zu tun, dass viele Jesiden, die umgebracht worden sind, in diesen Lattichfeldern sozusagen zu Tode gekommen sind. Das ist zum Beispiel eine Erzählung von vielen. Es gibt ja sehr viele Legenden drumherum. Ich bin irgendwann mal mit einer knallblauen Jeans nach Hause gekommen. Da meinte meine Oma, um Gottes Willen, was machst du da? Wir dürfen kein Blau tragen. Also so bin ich dann immer damit konfrontiert worden. Als ich gefragt habe, warum, war oft die Antwort, wir dürfen das nicht. Warum, weiß ich auch nicht, aber wir dürfen es nicht, weil wir Jesiden sind. Und da habe ich dann auch im Nachhinein rausbekommen, dass das auch ganz viel zu tun hatte mit den Gegnern, mit den Mördern von Jesiden, die zum Beispiel blaue Kleidung getragen haben. Also dadurch, dass wir eine mündlich überlieferte Religion sind und schriftlich nichts festgehalten ist, hat das immer sehr viel Raum auch für Legenden und für Erzählungen geboten. Und wir haben, wie gesagt, diese Rauls, also auch unsere Glaubenssätze, wo schon sehr viel niedergeschrieben ist. Aber wie gesagt, unsere Religion ist ja mündlich überliefert. Und deswegen ist diese Weitererzählung eben auch so wichtig. Und all das, was eben nicht schriftlich festgehalten wird, bietet auch immer Raum dann eben nochmal zur Verdichtung und neuen Geschichten, die hinzukommen. Aber so sind dann quasi diese Gesetze, Gebote, Verbote entstanden. Genauso wie auch so, ich sag mal, das Thema koscheres Essen und Speisegebote, Verbote, die sozusagen damit einhergegangen sind. Also auch mit den Erfahrungen unserer Vorfahren.
Mhm. Ich habe eine Freundin empfangen, die gesagt hat, so, gibt's keinen Wein? Und ich so, nee, kannst du bei meiner Mutter Wein trinken? Und dann meinte sie so, ja, wenn du eine Esidin wärst und hättest mir jetzt keinen Wein angeboten, wäre das total unverschämt. Stimmt das?
Ich glaube, das ist wirklich auch kulturell unterschiedlich. Wir Jesiden sind ja ganz unterschiedlich sozialisiert. Ich bin zum Beispiel die Jesidin aus der Türkei. Und das ist ein Riesenunterschied zu den Jesiden aus Armenien beispielsweise oder aus dem Irak. Also das merkt man auch an der Sozialisation. Die aus dem Irak kommen, insbesondere aus Kocho, aus Bagdad und so weiter, die sind sozusagen auch mit dem Arabischen ganz anders nochmal verhaftet. Deswegen haben die auch gar keine Schnitte darin zu sagen, dass sie was Kurdisches innehaben, sondern empfinden das eher als befremdlich. Für mich ist es aber selbstverständlich, weil ich, wie gesagt, aus der Türkei komme, genauer gesagt aus Ahmet. Also insofern ist das sozusagen immer unterschiedlich. Aber zumindest war Alkohol bei uns nie verboten. Also ich kenne kein kurdisch-jesidisches Kind, was es nicht erlebt hat, dass das Wohnzimmer voll war mit Johnny Walker und insbesondere die Väter da alle angestoßen haben und Whisky-Cola gesoffen haben. Also das war sozusagen nie das Ding. Also es war, da bin ich ehrlicherweise auch sehr dankbar für, dass ich das nie so mit Himmel und Hölle dualistisch, Strafe und Gnade verboten, das darfst du nicht. Also da wurde nicht mit so viel mit Ängsten gearbeitet. Da bin ich eigentlich sehr dankbar für.
Ja.
Also insofern, auch bei uns wird es immer einen Wein geben, Dilan. Also wenn du nach Berlin kommst, dann lade ich dich auf jeden Fall auf einen Wein ein, wenn es wieder geht, genau. Und auch bei uns zu Hause gibt es Wein und gibt es vor allem auch Whisky.
Ist es bei dir auch nicht so, dass du, je älter du wirst, so ein bisschen in die Rolle deiner Mutter schlüpfst? So manchmal, ich habe so das Gefühl, so nach 30 hat das bei mir angefangen, dann denke ich so, oh mein Gott, ich bin wie meine Mutter.
Absolut. Und ich glaube, das kennt jede Tochter. Und es gibt eine Phase, wo man das abstößt und dann kommt man doch wieder irgendwo zusammen. Aber das ist natürlich ein Lebensthema. Also glaube ich auch von ganz vielen Kindern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit all den Herausforderungen, die wir auch durchlaufen haben, und das war nicht immer einfach, bin ich unfassbar dankbar, sagen zu können, dass meine Eltern meine besten Freunde sind, meine besten Berater, meine besten Manager, Beobachter, Kritiker. Also ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber wir waren 11 Kinder zu Hause und das war schon ein bisschen Militärregiment. Also das war hart, aber herzlich. Also das war nicht mit, wie guten Morgen, mein Schatz, wie geht's dir heute? Also so bin ich nie wach geworden, sondern aufstehen, ab in die Küche, ihr müsst dies, ihr müsst das, ihr müsst jenes. Also einfach auch, um das alles zu schaffen, musste sie auch so streng sein. Also ich habe Trauma, ich wurde immer mit Staubsauger aufgeweckt. Also sie hat die Tür aufgeknallt und hat einfach gestaubsaugt und das Fenster aufgerissen. Und ich bin heute noch total erstaunt darüber, dass man morgens aufstehen kann und einfach ganz normal, ohne angeschrien zu werden. Spaß, aber ein bisschen Ernst ist dabei. Nein, aber ich will nur sagen, hart, aber herzlich. Und bei uns war das nicht bedürfnisorientiert, sondern wie kannst du beitragen zum Wohl der Familie, damit das hier alles klappt und damit das alles läuft. Und so wurde jeder sozusagen auch in die Verantwortung genommen. Und deswegen sage ich ja, all das, was unsere Eltern uns beigebracht haben, kriegst du noch nicht mal in Management-Seminaren beigebracht. Ne? Und das war ganz klar, ich sag's noch mal, ob es positiv ist oder nicht, aber es war immer leistungsorientiert. Ärmel hochkrempeln. Und wenn du was zu sagen hast, fass dich kurz. Wir haben keine Zeit. Und kümmere dich um deine Schwestern. Und geh Kartoffeln schälen. Und geht einkaufen. Und also ich sag mal, wer so aufgewachsen ist, der geht entweder unter oder der wird dann dadurch natürlich sehr, sehr stark. Ich sag immer, wer so eine Familie überlebt hat, der schafft alles im Leben. Und ja, da war viel los bei uns auf jeden Fall. Viel, viel Drama.
Aber das mit fast zusammen, kurz zusammenfassen, ich habe keine Zeit. Ey, wie oft ich mich mit einer Mutter gestritten habe, wenn du nicht mal Zeit für mich hast, für wen hast du denn Zeit? Nein, sie muss putzen, sie muss kochen. Und wir haben immer das bekommen, was meine Mutter gekocht hat. Wir durften nicht sagen, ich will noch das und das dazu. Und es gab nie Süßigkeiten, aber wir hatten immer Süßigkeiten zu Hause. Aber das ist für den Besuch, nie für uns. Und das sind nicht, ja. Aber
ich kenne das.
Ich merke auch so, je älter ich werde, wird meine Küche auch so ein bisschen Mama. Wie sieht deine Küche aus, Design? Du hast vorhin, also bevor wir es angefangen haben, du hast was Kurdisches gekocht, hast du gesagt. Mhm. Ist deine Küche kurdisch-deutsch? Wie ist deine Küche?
Also meine Mama hat mir ja schon mit 11 Brotbacken beigebracht und wie man Fleischteile zerlegt. Ne? Die Küche war mein Reich, weil das war wenigstens warm. Weil sonst überall woanders wurde ja nur geschrien. Deswegen habe ich mich dann in die Küche zurückgezogen und war dann immer fürs Kochen verantwortlich. Und heute bin ich da sehr dankbar für, auf jeden Fall, weil ich einfach kochen kann. Also ich sag immer, wenn das jetzt hier mit dem, was ich so mache, alles nichts wird, dann war schon immer so eine zweite Leidenschaft von mir, dass ich sage, ich muss so eine kleine Trattoria oder so eröffnen. Ich liebe es zu essen und über Essen zu reden und Essen spielt eine riesengroße Rolle in unserem Leben und ich gehe sogar so weit zu sagen, dass Menschen, die nicht gerne essen, mir unsympathisch sind. Oder immer dieser Satz, ich habe vergessen zu essen. Wieso passiert mir das nie? Wieso vergesse ich nicht zu essen? Ich habe vergessen zu essen, weil ich so gestresst bin. Oh, gib mir auch was von diesem Gehen. Nein, aber ich finde nichts, es gibt nichts Schöneres, als mit Familienmitgliedern und Freunden zusammenzukommen, nebenbei zu kochen, jedem was in die Hand zu drücken. Ich mache das wie meine Mutter natürlich mittlerweile. Und wir sind 7 Schwestern und alle sagen, dass ich am besten koche. Nein, aber ich mache gerne Dolme, ich mache gerne Partile, was mache ich noch gerne? Ich mache gerne sozusagen im Ofen, mache ich gerne so gemischtes Gemüse, Reis. Wir haben ja auch tolle Gemüsespeisen, so ist es ja nicht. Also ganz unterschiedliche Sachen und das macht mir sehr, sehr großen Spaß und das ist auch wichtig. Also da haben wir auch so ein Ritual, auch mit meinen Schwestern, weil wir unfassbar viel zu tun haben. Aber wir nehmen uns immer auch diese Zeit, versuchen nach Möglichkeit wenigstens 3-mal die Woche gemeinsam zu essen. Und das finde ich schon viel.
Ich sag sehr oft, unter Freundinnen sage ich sehr oft, ich kann nicht kochen. Und manchmal, also ich habe auch gestern so von einem Freund gesagt bekommen, so, du kannst bestimmt kochen und sagst das nur so. Ey, ich kann Schnitzel machen, ja, seitdem ich 15 bin. Seitdem ich 16 bin, kann ich Cordon Bleu machen. Ich kann Reis kochen. Ich kann so Sachen, Nudeln, Auflauf, bla bla bla, aber ey, ist das Kochen? Das ist nicht Kochen. Das ist satt werden. Und Kochen ist das, was du gesagt hast. Kochen ist Cotelet, Kochen ist Dolma, Kochen ist keine Ahnung was. Und das hat bei mir so erst jetzt angefangen, dass ich das so angefangen habe zu lernen, aber ich mag auch die deutsche Küche. Ich mag das so Pommes zu essen mit Schnitzel. Ich habe auch früher immer als Schülerin immer so nebenbei in deutschen Restaurants gearbeitet. Aber so, je älter ich werde, umso weniger nehme ich mir das in die Küche, weil ich finde deutsche Küche auch nicht sehr gesund. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber ich finde sie wirklich nicht gesund. Ich finde es kalt, ich finde es nicht, ich finde es auch, man wird nur satt, man wird aber nicht glücklich damit. Hast du auch deutsches Essen zu Hause?
Ja, also ich liebe deutsches Essen, muss ich sagen. Ich liebe Königsberger Klopse, dafür würde ich morden. Ich liebe Kohlrouladen mit Salzkartoffeln. Wow. Und ich mag deutsche Hausmannskost. Ich liebe Hühnerfrikassee. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass es das bei uns nie gab. Das heißt, für uns war das ein Highlight, wenn wir das in einem, also wir konnten damals nicht in Restaurants, aber wenn man dann zufällig mal da war, habe ich das immer sehr genossen. Also das ist auch so ein Relikt aus der Kindheit auf jeden Fall. Und ich mache zum Beispiel auch sehr gerne Königsberger Klopse selber. Wow. Also wie gesagt, ich hole mir immer aus allen das Beste.
Ja.
auch was die Küche angeht. Und das schmeckt mir ehrlich gesagt auch sehr gut. Aber natürlich, ich denke schon, das Essverhalten hat sich natürlich verändert im Laufe der letzten Jahre. Das merke ich auch an dem Essverhalten meiner eigenen Eltern. Also eine Mahlzeit ohne Fleisch war für meinen Vater früher keine Mahlzeit. Dann hat er das Gefühl gehabt, wir machen uns lustig über ihn. Mittlerweile hat sich das geändert. Da wird dann auch nur noch ein- oder zweimal die Woche Fleisch gegessen. Die Dylan, eigentlich könnten wir Comedy machen, aber ich fange gar nicht erst an. Nein, aber dann war der wirklich beleidigt, so nach dem Motto, wie jetzt? Und wo ist das Fleisch? Ne? Aber kannst du mal sehen, wie sich die Dinge dann auch im Laufe der Jahrzehnte so verändern?
Also über diese Stereotypen von der kurdischen Küche kann ich nur sagen, stimmt alles, was da gesagt wird. Ne? Dass das Essen ohne Fleisch kein Essen ist. Obwohl kurdische Kultur oder kurdische Dinge, weil es nicht gab, ist eigentlich vegetarisch kurdisches Essen. Im Nachhinein, also
Kutulik
ist eigentlich vegetarisch, aber man hat dann einmal so viel
mehr Fleisch. Mag ich auch lieber.
Ja, voll. Aber
und natürlich, Dylan, du kennst das, natürlich auch das Thema Futterneid. Also bei uns war auch, wer nicht schnell genug war, hat nichts mehr abbekommen. Wir sind immer noch so, dass wir fast keine Luft mehr kriegen, also auch mit den Schwestern. Auch gestern haben wir wieder gegessen und meine eine Schwester ist durchgedreht. Ich so, was ist mit dir? Ich so, beruhig dich mal. Ich so, warum machst du den Löffel so voll? Ich so, nimm mal Rücksicht auf uns. Und dann muss sie selber lachen, weil sie dann wieder so in ihre Kindheit zurückversetzt wird und Angst hat, dass Düsen ihr das Essen wegnimmt, weißt du? Also das ist auf jeden Fall auch
normal. Das auf jeden Fall. Meine Mutter, wenn die so richtig kurdisches Essen gekocht hat, also wenn es bei uns, wir sagen Sade Bulgur, aber das ist so Bulgur, ne? Mhm. Bulgur-Reis. Und wenn sie das gemacht hat, so mit Fleisch und mit Gemüse und so weiter, dann gab es so Nane Sele, so, ne, Brot, also Jufka. Mhm. Und dann das auf so ein Tapsi, so ein Sini. Und dann das drauf und dann Reis drauf. Und das haben wir so auf dem Boden gegessen. Ich hab das geliebt. Und wir haben immer so schnell gegessen, weil das Beste ist ja ganz am Anfang. Ganz am Schluss wird das Brot weicher. Das Fleisch ist langsam weg. Und dieses ganz schnell Essen, das ist so... Ey, das sind so Stereotypen.
Das ist drin geblieben,
ne? Ich kann sagen, alle Stereotypen über kurdisches Essen und kurdisches Verhalten im Essen ist alles
stimmt.
Richtig. Alles andere.
Genau, das stimmt.
Ja, voll.
Das stimmt.
Ich hab noch ein Thema zum Essen. Und zwar eigentlich nicht Essen, sondern Trinken. So, ich habe zum Beispiel in meiner Kindheit immer, hat man beim Essen nur Wasser getrunken. So. Und beziehungsweise es war dann halt so ein schönes Abendessen, man hat einen Wein dazu getrunken, das ist was anderes. Aber ich habe so in letzter Zeit, also in den letzten Jahren, so das Gefühl, dass ich, wenn ich kurdisch esse, nebenbei Cola trinke oder keine Ahnung was trinke oder Red Bull trinke oder irgendwas anderes, also außer Wasser und außer Dough, also Dough ist sozusagen, ich glaube die Deutschen kennen das als Ayran, esse, ist das so... unverschämt gegenüber dem Essen. So dieses Gefühl habe ich. Ist das für dich auch so? Denkst du auch, dass du manches dann auch wirklich, wenn du mischst, dass du dann so so unverschämt gegenüber dem Essen bist? Ist das Essen auch für dich so ein bisschen heilig?
Ja, also ich weiß genau, was du meinst. Gerade kurdisches Essen ist einfach heilig, weil wir das mit der Hand unserer Mutter verbinden auch, ne? Die sich viel Mühe geben. Wenn man dann einfach so leidenschaftslos eine Cola dazu trinkt, dann ist es auf jeden Fall ehrenlos. Respektlos von uns. Nein, Spaß. Aber das Ding ist, ich finde das ganz witzig, weil da muss ich auch wieder an die Kindheit denken. Ich kenne kein kurdisch oder jesidisches Kind, was nicht auf irgendwelchen Demonstrationen oder Kundgebungen groß geworden ist. Und ich kann mich erinnern, wenn mein Papa mich früher mal mitgenommen hat auf die Veranstaltung, habe ich mich immer am meisten auf Lahmacun, Cola und Fanta gefreut. Es gab immer Cola, Fanta oder Lahmacun. Und das ist dann noch so ein bisschen hängen geblieben, aber ich bin froh, dass das mittlerweile sich gelegt hat, ne? Und das hat, glaube ich, auch mit unserem Ernährungsbewusstsein einfach zu tun, dass ich eben nicht irgendwie zu jedem im Mittagessen dann eine Fanta oder eine Cola trinken muss. Aber ich will jetzt hier auch nicht so eine Möchtegern-Ernährungsbraterin spielen, bin ich ja nicht. Also insofern, ja, ich finde, das hat so sehr viel mit Kindheit zu tun, also auch Nahrung Voll. Und Essen, was man Voll. Wie und womit auch verbindet. Und deswegen Lahmacun, Cola und Fanta war für mich immer diese kurdischen Kundgebungen, auf denen wir ja. unterwegs waren und dann demonstriert worden ist sozusagen. Es ging ja nicht ja. anders.
Düzen, ich habe sehr viele Fragen noch offen. Ich würde so gerne noch über Hawar reden. Ich würde so gerne, aber ich möchte damit auch, ich möchte nach Berlin kommen. Ich möchte mit dir dann darüber sprechen und über die Frauenzentren möchte ich sprechen. Ich möchte über, ich möchte mehr über Essen reden, klar, natürlich, aber wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich bin echt glücklich, echt froh, dass wir in so einer kurzen Zeit so viele Themen angesprochen haben. Und ich hoffe auch, dass diejenigen, die sich für diese Themen interessiert haben, sich dann auch wirklich damit zufrieden geben, weil ich finde, es ist alles gesagt, was du angesprochen hast. Ja, danke schön. Ich freue mich, dieses Gespräch geführt zu haben mit dir endlich und ich bin auch sehr glücklich darüber, dich kennenzulernen.
Dilan, ich möchte auch nochmal Danke sagen und wie gesagt, das große Ja, als du mich gefragt hast, hat ganz viel auch mit deiner Person, deinem Aktivismus zu tun, deiner Solidarität. Ich finde, dass du eine ganz wichtige Arbeit machst, nicht zuletzt über die Bildungsinitiative Ferhat Ünver, aber auch immer wieder auf Themen hinzuweisen, die wehtun, die konfrontieren, wo man wenig mit gewinnen kann, aber man merkt im besten Sinne, dass es dir immer um die Sache geht. Deswegen legst du den Finger in die Wunde und ich bin sehr dankbar, dass es dich gibt. Und ich freue mich, dass wir heute endlich mal die Möglichkeit hatten, Danke. Auch nochmal quasi persönlich miteinander zu sprechen. Also vielen, vielen Dank.
Danke dir auch. Mach's gut.
Du auch.